Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Wolfgang Heim.
Nachlass eines Massenmörders. Mit diesem Titel und mit ausgewählten Texten aus Hitlers Mein Kampf wurde Serdar Somuncu bekannt und musste fortan mit kugelsicherer Weste und unter Polizeischutz seine Auftritte bestreiten. Ein überaus politischer Kopf ist der deutsch-türkische Kabarettist Somuncu geblieben. In SWR 1 Leute bei Nicole Köster erzählte er, wie erfolgreich er war vor 2,5 Jahren, als er bei der Bundestagswahl für die Satirepartei kandidierte.
7,2% in meinem Wahlbezirk. Das waren 1,5 mehr als die FDP und 2 mehr als die AfD, immerhin. Und 13.000 Wählerstimmen.
Und wenn das ein Erfolg ist, warum dann die politische Karriere jetzt beendet oder nur auf Eis gelegt?
Na, erstmal war es ja eine Aktion, die wir zusammen geplant haben, Martin Sonneborn und ich.
Der die Partei auch gegründet hat, vor, ich glaube 2004 war das, ehemaliger Chefredakteur des Satiremagazins Titanic.
Genau. Wir haben aber schon damals gemerkt, dass die Sache langsam ernst wird und diese Parodie einer Partei nicht mehr ausreicht, wenn uns so viele Leute wählen, die auch daran glauben, dass wir damit etwas erreichen wollen. Und ich persönlich merkte schon gegen Ende des Wahlkampfs, dass mein Gefühl immer unguter wurde. Ich dachte so, was machst du eigentlich, wenn du in den Bundestag gewählt wirst? Erstmal hätte ich meine Jobs verloren, kein Radio, kein Fernsehen, keine Bühne. Und zweitens hätte ich dann im Bundestag gesessen
für viel Geld. Hätten Sie sich das vorstellen können?
Ja, aber ich weiß nicht, ob ich mich da wohlgefühlt hätte. Vor allen Dingen ist das ja ein ernster Job, also man muss da arbeiten.
Das sind Sie nicht gewohnt?
Doch, aber ich arbeite gerne für mich und nicht für andere. Und so spannend das auch war, ich war letztendlich froh, dass es nicht geklappt hat, ganz ehrlich.
Was ist denn dann die Erkenntnis? Zum einen froh zu sein, es hat nicht geklappt, aber was haben Sie noch mitgenommen aus dem politischen Geschäft?
Die Erkenntnis, die habe ich auch Martin Sonneborn geschrieben nach der Europawahl, war, dass ich das Gefühl habe, jetzt wird's ernst. Wir können nicht mehr einfach nur Witzchen machen und so tun, als würden wir eine Partei nachmachen, sondern wir sind eine Partei, also ich bin ja nicht Parteimitglied, aber die Partei ist eine Partei. Und dementsprechend sieht man ja jetzt auch, dass Martin Sonneborn, aber auch Nico Semsrott, der mit ihm ins Europaparlament gewählt wurde.
Der dann für die Grüne in die Grüne Fraktion gewechselt ist?
Beide, genau. Früher waren die ohne Fraktion, jetzt sind sie Teil der Grünen Fraktion. Dass die beiden sehr gute Ansätze haben, indem sie nämlich pointierte, zum Teil ironisch pointierte Reden halten, die aber immer auch etwas Aufklärerisches haben. Ein Beispiel war die Rede von Martin Sonneborn über den Konzern Apple, der in Irland seinen Sitz hat und kaum Steuern zahlt. Und das, finde ich, ist ein guter Ansatz, um die Ausrichtung der Partei zu aktualisieren und zu verändern.
Das ist ja ein Thema, was sehr viele Menschen umtreibt, dieses Beispiel, was Sie gerade nennen. Warum, glauben Sie, passiert da so wenig? Haben Sie da etwas in politischen Strukturen erkennen können?
Naja, die Politik wird ja immer mehr zur schlechten Satire und die Satire die bessere Politik. Deswegen gibt es da eine große Schnittmenge im Moment. Leute wie Jan Böhmermann greifen aktiv ins politische Geschehen ein. Auch der Skandal um die Ibiza-Affäre war ja zum Teil mit Jan Böhmermann verbunden. Aber ich glaube, es reicht auch für uns Satiriker nicht mehr aus, dass wir uns einfach nur über etwas stellen oder über Dinge lustig machen und es von der Ferne aus betrachten, sondern wir müssen tatsächlich teilnehmen am Geschehen, indem wir Stellung beziehen. Und das nicht nur auf die übliche Art und Weise, so wie das Parteien machen, gebunden an eine Parteiraison, sondern frei, eben von Vorgaben irgendeiner Fraktion oder irgendeines Vorsitzenden.
Somuncu hatte auf NTV seine eigene Sendung, er tritt regelmäßig in der Heute-Show des ZDF auf und er startet im Frühjahr mit seinem neuen Bühnenprogramm. Und darin geht es auch und vor allem um Umgang und Ton in den sozialen Medien.
Da brauchen wir, finde ich, so eine Art Führerschein. Also eigentlich müsste man muss für alles einen Führerschein machen, fürs Auto, was weiß ich. Warum nicht da auch?
Wie könnte so ein Führerschein denn aussehen?
Also erstmal würde er mit Rechtschreibung anfangen. Ich glaube, wer kein Deutsch kann, sollte sich im Internet auch nicht ausdrücken. Und dann mit bestimmten Etiketten, also andere Leute nicht zu beschimpfen. Also nicht einfach nur einen Beitrag zum Anlass zu nehmen, sich auszukotzen, sondern auch die Verpflichtung und die Verantwortung wahrzunehmen, sich damit auseinanderzusetzen.
Aber wenn Sie beispielsweise sagen, sich nicht zu beschimpfen, da kommt man natürlich sogleich auf das Urteil im Fall Renate Künast, wo so eine Beschimpfung ja sogar noch vom Gericht legitimiert wird.
unverständlich für mich. Muss man auf jeden Fall nochmal überprüfen. Also gerade dieses Urteil war ein Skandal. Nur mal ein anderes Beispiel. Ich mache manchmal so Tests, Experimente mit Lesern auf Facebook-Seiten oder Instagram, auf Social-Media-Seiten. Und mittlerweile muss ich nur noch ein Bild posten, ohne Kommentar. Nur noch ein Bild posten, damit immer wieder der gleiche Shitstorm losgeht. Ich habe neulich
Was für ein Bild ist das?
Neulich habe ich ein Bild gepostet von Pierre und Gilles. Das sind zwei ganz anerkannte Künstler aus Paris, auf dem man zwei küssende Männer sieht. Es war sowas von homophob und so extrem. Leute zum Teil mit öffentlichem Profil, die sich entblößt haben als Schwulenhasser, dass ich dachte, Moment mal, funktioniert das auch was mit was anderem? Das nächste Bild, das ich gepostet habe, war Erdogan mit einem kleinen Kind. Wieder der gleiche Shitstorm. Ich habe keinen Kommentar dazu geschrieben. Wie kannst du Erdogan in Schutz nehmen? Bist du ein Erdogan-Anhänger? Aber auch, warum beschimpfst du Erdogan? Was hast du gegen Erdogan? Also es hat sich so verselbstständigt, dass ich dachte, wir sind eigentlich nur Anlassgeber für etwas, was ohnehin schon in den Leuten vorhanden zu sein scheint.
Haben Sie das als Experiment gesehen? Ja. Was war Ihre Intention, diese Bilder zu posten?
Ich experimentiere gerne mit dem Netz, um auch einordnen zu können, ob das wahr ist oder nicht. Also wie verifizierbar sind diese Leute, die da schreiben? Wie veritabel ist die Kritik, die sie liefern? Und leider muss ja der Zuhörer oder der Zuschauer im Gegensatz zu uns sich nicht identifizieren. Es gibt keine Passkontrolle, auch keine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse, unter der man antworten kann.
Also keine Diskussion auf Augenhöhe?
Überhaupt keine Augenhöhe. Wir ziehen hier die Hosen aus. Wir besprechen irgendwelche schwerwichtigen Themen auf wirklich einem komplexen Feld. Und andere Leute, und das ist ja auch okay, dass sie die Möglichkeit haben, aber wie gesagt, sie sollen es verantwortungsvoll nutzen, können einfach aus dem Affekt heraus sich auskotzen und das ist beleidigend, das tut weh.
Es wird dann gerechtfertigt, teils auch vor Gericht mit der Äußerung, ja, Sie sind ja eine Person des öffentlichen Lebens, also müssen Sie das aushalten. Ist das für Sie eine Rechtfertigung?
Ich halte nichts von diesem, wer austeilt, muss auch einstecken können. Es geht, ich sag's nochmal, um einen respektvollen Umgang miteinander und jede Provokation muss auch eine Grundlage haben, auf der sie steht und eine Ursache. Und wenn ich auf die Bühne gehe als Kabarettist, agiere ich in einem satirischen Kontext. Wenn ich zu Hause sitze vor meinem Rechner, kann ich nicht nachher sagen, die Beleidigung war gar nicht so gemeint, das war Satire. Da gibt es zwei ganz unterschiedliche Ebenen. Und trotzdem muss auch der Kabarettist darüber nachdenken, ob er so weit gehen will und muss. Denn die Leute könnten ihn auch ohne Beleidigung verstehen.
Isabella Uhl-Hädicke kommt aus Österreich. Sie ist promovierte Umweltpsychologin. Sie arbeitet an der Universität Salzburg und sie berät Firmen und NGOs. Am Mittwoch war sie bei uns und wir haben auch darüber gesprochen, was genau unser Umweltverhalten beeinflusst und was Sanktionen und Verbote bewirken.
Also aus psychologischer Sicht ist es immer so, dass zunächst man keine Verbote empfehlen würde, weil die Personen auf Widerstand gehen.
Ja.
Jedoch zeigt sich, dass Verbote oder wenn man umweltfreundlich oder umweltschädigendes Verhalten teurer macht, dass das einfach ein guter Hebel ist, um das Verhalten zu steuern.
Mhm.
Und wenn man es jetzt abklärt mit der wissenschaftlichen Faktenlage, die einfach zeigt, dass wir jetzt in den nächsten 10 Jahren dringende Handlungen notwendig haben, um dem Klimawandel begegnen zu können, ist es so, dass es wahrscheinlich ohne Verbote nicht gehen wird.
Und was den anderen Aspekt der Verteuerung angeht, also um die Innenstädte, um die irgendwie zu entlasten, Parkraum, Parkhäuser beispielsweise extrem zu verteuern, das würde was bringen?
Also ganz, ganz wichtig, solche Maßnahmen müssen auch immer gekoppelt werden an Maßnahmen, die das umweltfreundliche Verhalten erleichtern. Das heißt, es darf nicht nur allein das Parkhaus extrem teuer gemacht werden oder das Autofahren extrem teuer gemacht werden, sondern gleichzeitig der öffentliche Verkehr muss ausgebaut werden und attraktiviert werden.
Das ist die Krux in so vielen Fällen. Ja. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Politik gemacht? Weil Politik muss all das ja auch umsetzen, politisch umsetzen. Hat da auch ein Veränderungsprozess stattgefunden?
Definitiv. Also es besteht sehr viel Interesse von unterschiedlichsten, also von Personen aus unterschiedlichsten Parteien. Es ist natürlich in der Politik immer so ein Abwiegen. Zum einen möchte man ja die Wähler und Wählerinnen nicht vor den Kopf stoßen. Zum anderen muss man auch hinsichtlich der Zukunft denken und dementsprechende Handlungen setzen.
Greta Thunberg, ich weiß gar nicht, haben Sie sie persönlich mal erlebt?
Ja, ich habe sie letzten Mai in Wien erlebt. Da war sie bei dem Kongress von Arnold Schwarzenegger.
Aha.
Und hat dort sowohl beim Kongress eine Rede gehalten, als auch später dann beim Großstreik.
Was ist Ihr Eindruck von ihr?
Beeindruckend, wie sie den Raum vereinnahmen kann mit ihren klaren Worten.
Hält die das auch bei diesem globalen medialen Interesse, hält die das durch?
Das wird die Zeit zeigen. Also ich hoffe es sehr, sehr stark für sie. Aber was schon ganz klar ist, dass jetzt sehr viel Druck auf ihren Schultern ist und sehr viel Aufmerksamkeit und dass sie eigentlich gar nicht ihr Ziel ist. Ihr Ziel ist ja, dass sie sagt, hört auf die Wissenschaft.
Ja.
Schauen wir mal, ob es da zu einem Schwank kommt, dass auch die Wissenschaft mehr Gehör findet.
Es gibt einen medialen Trend, dass irgendwann ein Thema durch ist und dann die nächste Sau durchs Dorf gejagt wird. Glauben Sie, das passiert bei der Klimageschichte auch?
Ich denke nicht, weil es einfach zu groß ist und was halt auch ist, wir werden bei Nichthandeln die Konsequenzen immer ärger spüren.
Svetlana Schönfeld ist eine arrivierte Theater- und Filmschauspielerin und vor allem eine Frau mit einer unfassbaren Lebensgeschichte. Ihre Mutter, eine überzeugte Kommunistin, wurde in einem von Stalins Schauprozessen verurteilt und nach Sibirien geschickt. Ihre Tochter Svetlana kam in der Verbannung zur Welt und wurde in der Verbannung groß. Die Verfilmung dieses Dramas mit Anna-Marie Mühe in der Hauptrolle kam im letzten Herbst in die Kinos. Wie sieht sich Svetlana Schönfeld heute als Kind von damals? Das hat sie Nicole Köster in Leute erzählt.
Ja, man glaubt es gar nicht, ein verhaltenes Mädchen, ein schüchternes Mädchen und eins, was nicht so sehr viel Selbstbewusstsein hat. Ich glaube, die Schauspielerei hat sehr viel für meine Persönlichkeit getan. Vielleicht auch ein bisschen ein verlorenes Kind, wenn Sie mich so direkt fragen. Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Aber es klingt so, als hätten Sie ein Kind sein müssen, das sich schnell anpassen kann.
Unbedingt. Ich musste mich schnell anpassen und ich hatte keine Wurzeln. Das, wenn ich jetzt heute rückblickend drauf schaue, dann weiß ich, das hatte sehr viel damit zu tun, dass ich ein Gefühl hatte, keine Wurzeln zu haben, weil meine Mutter ist mit zwei Koffern und zwei Kindern, nachdem sie insgesamt 25 Jahre außer Lande war, 20 Jahre davon im Straflager oder als freie Gefangene sozusagen, wie das dort hieß, nach 25 Jahren wieder nach Deutschland zurückgekommen und keinerlei Verwandtschaft, also wirklich keine Wurzeln. Und wie ich im Nachhinein weiß, mit einer gefakten Biografie, worüber man nur bruchstückweise Bescheid wusste. Also diese leichte Verlorenheit oder dieses keine Wurzeln zu haben, glaube ich, hat schon ein bisschen mein Leben bestimmt.
Ja, denn Ihre Mutter musste, als sie in die DDR kam, unterschreiben, dass sie über ihre Vergangenheit nicht spricht.
Ja.
Es gab dann diese sogenannte gefakte Biografie. Wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen, etwas aufzudröseln, was sind die ersten Erinnerungen an Ihre Kindheit, die Sie haben?
Ja, ich habe sehr viele und sehr heftige Erinnerungen an die Kindheit, die ich jetzt nicht alle erzählen möchte, weil da gibt's auch schwarze Momente. Ja, also ich war ja direkt nicht im Lager, im sogenannten Lager, sondern das perfide dieser Prozesse oder diese Verurteilung waren. Meine Mutter ist erst zu 5 Jahren verurteilt worden, nachdem Hitler die Sowjetunion überfallen hat, dann 10 Jahre sozusagen und dann musste sie sich dort ansiedeln. Sie durfte nicht ins Landinnere zurück, sondern war sozusagen freie Gefangene. Genau. Und
das war in Sibirien?
Das war alles dort in Sibirien. Das war fast am Nordpol, dort, wo die Jakutenstämme leben. Das waren eigentlich mit die schlimmsten Lager.
Ja, und wir wollten über Ihren Vater sprechen.
Ja.
Denn der ist dort zu Tode gekommen. Aus welchen Gründen?
Meine Mutter hat ihn im Lager kennengelernt. Also die haben da zusammen Bäume gefällt und so weiter. Da haben sie sich wahrscheinlich auch verliebt. Als sie aus dem Lager entlassen worden sind, sind sie zusammengezogen und haben dort zwei Jahre zusammen gelebt. Meine Mutter konnte da überhaupt nicht ohne Mann leben, weil das als Frau alleine dort und vor allen Dingen als Deutsche, das war schon höchst gefährlich. Und so haben sie in einem Gelage, dort ist er erschlagen worden, meine Mutter in die Küche geschmissen worden, ist in ihren Armen gestorben, weil man sozusagen ihm vorgeworfen hat, er lebt mit einer deutschen Faschistin zusammen. Das war das Absurde dieser ganzen Situation. Meine Mutter ist schon hat gegen den Faschismus sozusagen gekämpft, ist vor dem Faschismus, also bevor überhaupt Hitler, Sowjetunion, war sie schon im Lager, wurde da als Faschistin bezeichnet. So.
SWR1, Leute der Woche an diesem Sonntagvormittag, jetzt mit Nicole Köster und mit dem österreichischen Schriftsteller Josef Haslinger. Haslingers neues Buch behandelt ein Thema, das ihn selbst sehr direkt betrifft, der Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche. Josef Haslinger ist 10 Jahre alt, als der Missbrauch in einem niederösterreichischen Kloster beginnt. Erst jetzt, nachdem alle tot sind, gibt er die Namen preis.
Ein Interesse, das umfassend aufzudecken, was wirklich vorgefallen ist, finde ich gar nicht vor. Ich finde im Gegenteil, das, was die Art, wie da reagiert wird, zum Beispiel vom Abt von Stiftsvettel, wo alle diese Übergriffe stattgefunden haben.
Und Sie waren nicht der Einzige.
Ich war nicht der Einzige. Und ich erfahre, eine der Reaktionen ist, dass ich im Moment viele Mails und Briefe bekomme von anderen ehemaligen Sängerknaben. Und es stellt sich heraus, dass es vor meiner Zeit und nach meiner Zeit das einfach weitergegangen ist.
Ihnen wurde versichert, dass Ihr Fall sehr ernst genommen wird. Was heißt das denn, das wird sehr ernst genommen?
Naja, wenn es wirklich ernst genommen werden würde, dann hätte ich schon einige Vorschläge. Ich habe mir ein Bild des derzeitigen Konvents angesehen und habe 3 ältere Priester wiedererkannt, die zu meiner Zeit schon im Kloster waren und die alles wissen. Also das war ja damals kein Geheimnis. Wenn ein Priester versetzt, ein Mönch versetzt wird, hat selbstverständlich der gesamte Konvent darüber Kenntnis. Und nur die einzigen, die es nie erfahren haben, waren die Eltern. Also dass die Eltern der anderen Opfer haben nie erfahren, dass ihre Kinder missbraucht wurden. Sondern da war dann halt verschwunden, der eine Täter. Und man könnte ja, wenn der derzeitige Abt von Stiftsvettel Interesse hat, das alles aufzudecken, was wirklich vorgefallen ist, sozusagen der Wahrheit näher zu kommen, was einer Kirche, die sich der Wahrhaftigkeit verpflichtet, ja ganz gut anstehen würde, dann müsste er nur seine Kollegen im Konvent befragen und einmal Protokoll führen, was die alles wissen. Und dann könnte man zum Beispiel auf Opfer zugehen, die sich selbst nicht gemeldet haben. Das wäre mal ganz was Neues. Denn bisher ist es immer so, wenn sich Opfer melden, dann ist kurz eine große Irritation und es wird von tiefer Scham und Bestürzung gesprochen und dann ist wieder alles in Ordnung.
Wenn wir da auf kirchliche Strukturen schauen, es gibt keine kirchliche Verwaltungs- und Disziplinargerichtsbarkeit. Also es heißt, ein Bischof kann immer sagen, ich bleibe im Amt. Müsste man an die Strukturen gehen?
Ich glaube, dass der Staat hier sich seiner Aufgabe bewusst werden muss. Der große Fehler von Anfang an in Deutschland und Österreich lag meiner Ansicht nach darin, dass man die Kirche selbst beauftragt hat, ihre Fälle aufzuklären. Und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Australien, in den USA, ja selbst in Irland, sind es staatliche Kommissionen, die natürlich auch die staatlichen Internatsstrukturen, aber die auch die Kirchenstrukturen durchleuchten und die das Pouvoir dafür haben. In Pennsylvania ist es sogar die Staatsanwaltschaft, die eine solche Kommission eingesetzt hat. Und da gibt's dann halt auch nichts zu vertuschen.
Als Haslinger in dieser Woche Leutegast von Nicole Köster war, ging es noch um ein ganz anderes Thema und ein ganz anderes Buch. 2004 hat Josef Haslinger mit seiner Familie den Tsunami nur knapp überlebt.
Das war doch eine erhebliche Traumatisierung für unsere Kinder und auch für mich, muss ich sagen. Im Nachhinein kann ich das sagen, damals. Jemand, der traumatisiert ist, weiß nicht, wie traumatisiert er ist, sagen wir so.
Lässt sich das beschreiben?
Das lässt sich beschreiben, dass ich, wenn plötzlich Lärm auftrat, bin ich in Panik verfallen. Ich habe größere Menschenansammlungen nicht mehr ausgehalten und so weiter. Also da war etwas in mir, was ich habe plötzlich in vielen Dingen anders reagiert und vor allem unser Sohn, der während des Tsunami doch für einige Zeit der Meinung war, er sei der Einzige, der in der Familie überlebt hat. Und diese Situation hatte ich ja nicht. Ich war mit meiner Frau zusammen. Und das muss schrecklich gewesen sein, für ein 17-jähriges Kind plötzlich von einer Stunde auf die andere zu denken, ich bin jetzt allein übrig geblieben. Und er hatte schwer mit seiner Traumatisierung zu kämpfen. Er war auch in Therapie und er brauchte das auch dringend.
War das dann für Sie eine Art Konfrontationstherapie, ja, dorthin zu reisen?
Vielleicht kann man das so nennen. Ich habe jedenfalls das Bedürfnis gehabt, noch einmal dorthin zu fahren und mir Klarheit zu verschaffen über die Fakten und mir auch Klarheit darüber zu verschaffen, was ist heute los auf dieser Insel, wie geht diese Insel damit um, wie gehen die Menschen dort damit um, wie gehen sie dort mit diesen Verlusten um, einfach mir das anzusehen.
Was haben Sie vorgefunden?
Und was ich vorgefunden habe, war eine nach wie vor weitgehend zerstörte Insel. Es gab nur mehr letzte Schutthalden. Es war, was geschehen war in diesem einen Jahr, war vor allem Schutt wegräumen. Und ich habe Menschen vorgefunden, die immer, wenn sie, Thailänder, die immer, wenn sie vom Tsunami die Rede war und davon, dass sie eigene Angehörige verloren haben, zu lachen begannen. Eine ganz merkwürdige Form des Umgangs, das hatte quasi System, selbst wenn man irgendwo zusammensaß oder Kellner oder wenn immer man traf.
Das irritiert,
dieses,
ne?
Ja, dieses irritierende Lachen, wenn sie erzählten, dass sie auch ihren Ehemann verloren haben oder ihre Kinder verloren haben und immer war so ein Lachen im Gesicht.
Ist das auch ein Trauma?
Ja, natürlich. Es ist eine Form, damit zu Rande zu kommen, ganz einfach. Und das hat sich dort so kulturell eingebürgert, dass das, was wir jetzt als Lachen wahrnehmen, das ist eine andere Form von Lachen natürlich, als wir es kennen, weil es aus einem anderen Grund kommt und aus einem anderen Motiv heraus entsteht. Ich bin alles das abgegangen, habe mit Leuten gesprochen, die das auch erlebt haben, habe Bars besucht natürlich und dort mit den Besitzern gesprochen und so weiter und habe letztlich versucht, die eigene Geschichte des Überlebens zu rekonstruieren und einigermaßen darzustellen, wie dieser Tsunami diese Insel zerstört hat. Und das war letztlich ein nicht nur für mich und meine Familie hilfreiches Buch, sondern es hat sich herausgestellt, dass dieses Buch auch für viele andere Tsunami-Überlebende hilfreich war.
Professor Matthias Glaubrecht ist Evolutionsbiologe und Wissenschaftshistoriker. Er ist der Gründungsdirektor und Leiter des Zentrums für Naturkunde in Hamburg und er entwirft in seinem neuen Buch Das Ende der Evolution, ein apokalyptisches Zukunftsszenario.
Elefant, Giraffe, Nashorn und Löwe, wir werden in den nächsten 1, 2, 3 Jahrzehnten sämtliche dieser Großtiere in Afrika verloren haben. Sie wird es in der Natur nicht mehr geben, genauso wie es den Tiger nur noch in wenigen Stückzahlen tatsächlich gibt. Wir verlieren also die Produkte der Evolution.
Woran liegt das, dass es diese Großkatzen und diese Großtiere dann nicht mehr geben wird?
Das liegt an uns. Wir rauben den Tieren buchstäblich den letzten Raum. Wir wildern in Afrika zumindest in einer Größenordnung, die immer noch unvorstellbar ist. Wir entleeren da ganze Lebensräume und wir nehmen ihnen überall eigentlich die Wälder und den Lebensraum, den diese Großtiere vor allen Dingen brauchen.
Wie dramatisch ist die Situation für die Menschenaffen?
Die Menschenaffen betrifft das in erheblichem Maße, nehmen Sie den Orang-Utan. Wir haben einen Großteil der Wälder in Südostasien bereits verloren, sind auf Reliktlebensräume zusammengeschrumpft und die Abnahme der Bestandszahlen sind dramatisch, nicht nur in Südostasien, das betrifft auch die Regenwälder, in denen Gorillas und Schimpansen leben. Also Menschenaffen sind sozusagen die verletzlichsten Elemente dieser Naturräume.
Warum steuert da niemand dagegen?
Wir haben das Problem und die Ausmaße und die Dimension dieses Problems völlig verkannt. Wir glauben, dass wenn wir einige wenige Arten auf rote Listen setzen, wenn wir mit Zoo und verschiedenen Erhaltungsmaßnahmen wie Schutzgebieten dagegen wirken, das würde ausreichen. Und im Grunde ist das ein Offenbarungseid unserer bisherigen Naturschutzaktivitäten. Wir haben einen Großteil dieser Arten verloren und wir werden sie nicht retten können.
Wie ist die Situation für die Eisbären und was hat in diesem speziellen Fall das Ganze dann auch mit dem Klima und dem Klimawandel zu tun?
Also Eisbären sind im Augenblick in einer sehr stabilen Situation. Wir haben ungefähr 25.000 Eisbären in der Arktis. Es gibt eine Population, die Populationsrückgänge aufweist. Ansonsten sind sie relativ stabil. Aber sie sind zu einer Ikone geworden, weil wir natürlich in den arktischen Lebensräumen durch die Temperaturerhöhung eine massive Veränderung der Umwelt bekommen.
Wie wird sich die Situation der Eisbären verändern oder möglicherweise verschlimmern, wenn das mit dieser Klimaveränderung so weitergeht?
Die Eisbären leben im vor allem im Winterhalbjahr auf dem Packeis, auf den zugefrorenen Meeresflächen von der Robbenjagd. Wenn das Packeis schmilzt, wenn diese Eisoberflächen verschwinden, hungern die Eisbären, weil sie an ihre Hauptnahrung, an die Robben nicht mehr herankommen und damit suchen sie andere Nahrung oder hungern und das wird dramatische Auswirkungen haben, weil wir sehen, dass die Oberflächenmeerestemperatur in der Arktis sich drastisch nach oben bewegt.
Gibt es diesen Artenschwund eigentlich auch bei den Fischen in den Weltmeeren?
Wir haben ungefähr 80% der Weltmeere längst überfischt. Das betrifft also nicht nur den Dorsch oder Kabeljau in der Ostsee. Viele der Fischbestände sind längst überfischt und geplündert.
Wir stehen vor dem größten Artensterben seit den Dinosauriern. Wir zerstören die Lebensgrundlage vieler Säugetiere und wir sind auch verantwortlich für ein gigantisches Vogel- und Insektensterben. Das sagte in dieser Woche bei uns in der Sendung ein Mann, der weiß, wovon er spricht. Professor Matthias Glaubrecht ist Zoologe und Evolutionsbiologe und er suchte nach den Gründen für diesen dramatischen Artenschwund und erfand als wichtigste Erklärung uns Menschen.
Wir reden ja tatsächlich über inzwischen fast 8 Milliarden Menschen und die Prognosen der UN, das sind die besten Zahlen, die wir haben, die sagen voraus, dass wir in den nächsten Jahrzehnten nochmal 2 bis 3 Milliarden Menschen bekommen. Das potenziert unsere Probleme.
Und diese 2 bis 3 Milliarden Menschen brauchen Platz zum Leben und nehmen diesen Platz anderen Lebewesen weg?
Ja, es ist vor allen Dingen natürlich eine Ressourcennachfrage. Die müssen auch alle ernährt werden. Dafür brauchen wir natürlich Ackerflächen. Es ist aber nicht nur die große Zahl. Sie sehen ja in den Schwellenländern in Asien, dass da auch mit dieser Zahl auch eine entsprechende Konsumnachfrage verbunden ist. Das ist also nicht nur, dass sie einfach da sind, sondern die wollen auch, wie wir ihnen das im Westen vorleben, selber auch leben. Und damit ist natürlich eine enorme Ressourcenfrage verbunden.
Müssen wir von den Monokulturen wegkommen?
Ganz sicher. Also als jemand, der nun die Biodiversität verteidigt und dafür eintritt, muss ich natürlich sagen, Monokulturen sind, egal was wir machen, ob das eine Bananenkultur in Südamerika ist oder ob das also unsere Raps- und Weizenäcker sind, die Monokulturen, gerade großflächig, die bergen eine ganz, ganz große Gefahr.
Was passiert, wenn wir die Wälder im gewohnten Tempo weiter abholzen?
Also das hat neben den Auswirkungen auf das Klima, wir verlieren ja nicht nur durch die Verbrennung dieser Wälder, abholzen, dann verbrennen, da verlieren wir nicht nur den Speicher und erhöhen den Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre. Die Wälder sind auch vor allen Dingen in den Tropen Lebensraum von ungeheuren vielen Arten, ein Großteil, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Wir verlieren also auch die genetischen Ressourcen der Erde, wenn wir diese Wälder abholzen und verfeuern. Das ist eine der größten Todsünden der Menschheit.
Die Vermüllung auf der Erde und die Vermüllung der Meere, was hat das für Folgen?
Ist natürlich auch einer der Aspekte, aber ich denke, die Überbevölkerung, Ressourcenverbrauch und vieles andere sind weitaus wichtigere Probleme. Das Müllproblem darf man nicht unterschätzen, aber es ist etwas, was wir vermutlich noch vergleichsweise leicht wieder in den Griff bekommen können.
Wobei, was die Überbevölkerung angeht, oder die weiter steigende Zahl der Menschen auf diesem Planeten. Es gibt ja Länder oder Kontinente, wo viele Kinder eben auch Perspektive und Zukunftssicherheit bedeuten.
Ja, genau da muss man ansetzen. Das war ja in Europa im 19. Jahrhundert auch nicht anders. Da gibt es viele Persönlichkeiten, von denen wir wissen, dass sie 5, 7 oder 10 Kinder hatten. Das machen jetzt asiatische und vor allen Dingen afrikanische Länder durch. Wir müssen dort vor allen Dingen auch für eine bessere Lebenssituation sorgen, sodass die Lebensversicherung eben nicht mehr die Zahl der Kinder ist.
Eins gehört. SWR 1.